Vielleicht sind Sie heute unter den Linden unterwegs gewesen in Berlin und haben da eine Demo gesehen vor der russischen Botschaft. Der Anlass dafür ist eine lange Geschichte und in kurz lautet die in etwa so.
Im Oktober 2017 werden in der russischen Stadt Pensa 7 junge Männer verhaftet, alle aus der antifaschistischen Szene. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB wirft ihnen vor, eine terroristische Vereinigung gebildet zu haben, SET, auf Deutsch das Netzwerk. Diese 7 werden zu Haftstrafen zwischen 6 und 18 Jahren verurteilt. Im Gefängnis sitzen noch 2 weitere Männer, die im Januar 18 in St. Petersburg festgenommen wurden, unter der gleichen Anschuldigung. Die Urteilsverkündung wurde seit Monaten aufgeschoben, aber heute kam es dann doch, 5,5 bzw. 7 Jahre Haft für die beiden.
Einiges an den Verhaftungen und Verurteilungen ist fragwürdig. Wir besprechen diesen Fall und das Urteil mit der Journalistin Ute Weinmann, die schon lange in Russland lebt und den Fall von Anfang an beobachtet. Schönen guten Tag, Frau Weinmann.
Guten Tag.
Meiner Aussage getreu protokolliert. Mit dieser Formel beginnen alle Geständnisse, die die Angeklagten abgelegt haben. Deren Angehörige sagen, diese Schuldeingeständnisse, die seien unter Folter erzwungen worden. Welche Belege gibt es dafür, dass die Angeklagten gefoltert worden sind?
Als die ersten Festnahmen in Pensa stattgefunden haben im Oktober 2017, gab es nur Erzählungen. Wir wussten nicht mehr. Es war schwer, etwas herauszufinden. Als dann später im Januar 2018 Festnahmen in St. Petersburg stattgefunden haben, war es möglich, dass dort Angehörige einer unabhängigen Kommission Zugang hatten zu den Häftlingen. Also die kontrollieren die Zustände in den Justizvollzugsanstalten. Und sie haben mit Viktor Fedenkov, also einem, der heute verurteilt worden ist, sprechen können und an seinem Körper diverse Merkmale erkennen können. Also er war sozusagen, hatte viele rote Punkte, auffallende rote Punkte am Körper. Sie konnten das erstmal nur aufzeichnen, nicht fotografieren. Ja, es gab keine medizinische Untersuchung danach. Es gibt aber einen Zeugen, der auch festgenommen worden ist, aber dann später nicht verurteilt worden ist. Der lebt heute in Finnland und er hatte genau die gleichen Merkmale an seinem Körper und die stammen von Elektroschock. Es gibt Erzählungen von den jungen Männern in Pensa, die sehr, sehr detailgetreu sind. Ja, man konnte dort keine medizinische Untersuchung durchführen, weil sie sich in Haft befinden und die Ermittler haben sich geweigert, diese Umstände eindeutig zu untersuchen. Aber anhand von den Angaben, wirklich sehr detailliert, da müsste man jetzt noch mal länger drüber erklären, was sie erzählt haben, wo und wie sie gefoltert worden sind, scheint es schon sehr glaubwürdig zu sein. Die meisten der jungen Männer haben erst Schuldeingeständnisse unterzeichnet und die dann in den meisten Fällen widerrufen.
Unterstützer sagen, die Angeklagten hätten keine Umsturzpläne gehabt, sondern im Wald Airsoft gespielt. Warum dann diese Anschuldigungen, die Männer hätten Terroranschläge geplant? Also wer hat da was von?
Die Verhaftungen haben stattgefunden vor der Fußball-Weltmeisterschaft und vor der letzten Wahl von Wladimir Putin. Und das erklärt schon mal sehr vieles. Also damals gab es offenbar eine erhöhte Alarmbereitschaft in Bezug auf die öffentliche Sicherheit. Und ich denke, dass das ist auch nicht, also es ist eher ungewöhnlich, sagen wir, aber das ist eigentlich relativ leicht zu erklären, glaube ich, in dem Zusammenhang, dass dieses Netzwerk in Pensa entstanden sein soll, nämlich in der Provinz. Das heißt, da guckt man immer nicht so genau hin. Es gibt dort wenige Menschenrechtsgruppen. Ich vermute mal, dass der FSB sich damit einfach Punkte verdienen wollte, um darauf hinzuweisen, es gibt ein gefährliches Terrornetzwerk. Die haben es aufgedeckt, genau jetzt, wo es eben wichtig ist zu sagen, wir garantieren eine absolute Sicherheit. Ich glaube nicht, dass die Ermittler in Pensa damit gerechnet haben, dass es eine so große Aufmerksamkeit gibt. Die gab es auch erst, als die Petersburger Antifaschisten festgenommen worden sind und als einer von ihnen davon berichtet hat, gefoltert worden zu sein. Erst dann hat dieser Fall überhaupt erst Öffentlichkeit bekommen. Und ich glaube, dass jetzt es relativ wenig mediale Öffentlichkeit mehr gibt in St. Petersburg. Das ist tatsächlich so, hat sicher mit dem Coronavirus zu tun, aber hat eben auch damit natürlich zu tun, dass dieses Thema jetzt nicht mehr so brisant ist auf eine Art und Weise, weil es ist zwar ein außergewöhnlicher Fall gewesen wegen Folter, weil diese Folter eben bekannt geworden sind. Auf der anderen Seite gibt es eben auch diversere andere Fälle, die auch sehr haarsträubend sind und es reiht sich eben in diese Reihe ein von verschiedenen Fällen, die also davon folgen, dass die russische Gerichtsbarkeit nicht daran interessiert ist, Ermittlungen zu führen, die anhand derer man sagen kann, ja, diese Vorwürfe haben wirklich Bestand.
Die Anwältinnen und Anwälte der Angeklagten haben Beschwerde eingelegt beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Rechnen Sie noch mit einer Wende oder werden die Strafe wie heute verhängt absitzen müssen?
Erstmal müssen hier alle den Instanzen durchgegangen werden. Das heißt, hier wird Berufung eingelegt werden, sicherlich. Es handelt sich um ein Militärgericht, deswegen wird nicht die normale Berufungsinstanz zuständig sein, sondern eine Instanz des Militärgerichtes. Ich vermute, sie werden diese Haftstrafe absitzen müssen.
Das sagt uns Ute Weinmann. Sie lebt als Journalistin seit langem in Russland und wir haben mit ihr gesprochen über die Verurteilung mehrerer junger Männer, die angeklagt worden sind, ein Terrornetzwerk geführt und Anschläge geplant zu haben. Frau Weinmann, haben Sie besten Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.